D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja! Oh my God, yes. .com ist ein neues Portal im Internet voller guter Tipps für Frauen für den perfekten Orgasmus. Deswegen auch oh my God, yes.com. Oder für einen zweifachen Orgasmus gibt's auch Tipps. Auch darüber gibt's Studien, die ihr dort findet. Und Hollywood-Star Emma Watson findet die Seite super, hat sie gesagt.
A friend of mine who's actually in the room sent me a website called Oh My God Yes. It's a pretty cool website. Oh my gosh. It's been around longer. Definitely check it out. It's an expensive subscription, but it's worth it.
Yeah. Also sie sagt, ich wünschte, die Seite gäbe es schon was länger. Die Seite kostet zwar ordentlich was, aber sie ist es auch wert, sagt Hermine aus Harry Potter. Wir stellen euch diese Seite gleich vor und dann fragen wir danach auch nochmal nach, wieso das eigentlich so lange dauert mit der Entscheidung Glyphosat ja oder nein in der EU. Ihr wisst, es ist nicht ganz klar, ob dieses Pestizid krebserregend ist. Habt ihr auch gerade bei uns in den News gehört. Es wird jedenfalls schon in allen möglichen Lebensmitteln nachgewiesen, in unserem Urin, in Muttermilch, in Bier. Die Einschätzung, wie es mit dem Glyphosat weitergeht, gleich vor. Von unserer Expertin. Das ist die Redaktionskonferenz am Dienstag. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
D-Radio Wissen.
Wahrscheinlich nicht krebserregend, sagt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA heißt die. Bei der Internationalen Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation WHO heißt es aber wahrscheinlich krebserregend. Genau das Gegenteil. Glyphosat, darum geht's. Wir haben uns hier in D-Radio Wissen schon mit diesem umstrittenen Pflanzenschutzmittel beschäftigt. Wobei schon allein das Wort Pflanzenschutzmittel ist umstritten, denn das Zeug macht ziemlich alles platt. Es ist ein Totalherbizid, 1974 patentiert von dem herausragend sympathischen Unternehmen Monsanto. Heute machen auch deutsche Hersteller Glyphosat. Und die EU, ja, die muss immer noch entscheiden, ob die Industrie das Herbizid weitere 15 Jahre lang verkaufen darf. Die Entscheidung wurde jetzt schon mehrfach verschoben, so auch heute im zuständigen EU-Fachausschuss. Jule Reimer aus unserer Umwelt- und Verbraucherredaktion. Was ist das denn für ein Hickhack? Warum ist die EU beim Glyphosat so entscheidungsunfreudig?
Das liegt an den verschiedenen Fronten. Die EU-Kommission, die würde gerne Glyphosat wieder zulassen. Derzeit sieht es aber schwierig aus, eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten für diese Entscheidung zu bekommen. Frankreich, Schweden, Italien haben schwere Bedenken. In den Niederlanden gibt es sogar einen Parlamentsbeschluss für ein Verbot von Glyphosat. Und dann war jetzt diese Verschiebung heute so eine Art Notbremse, zumal ja draußen vor der Tür eine Riesenkampagne läuft. Also wenn man auf die Webseiten von den einschlägigen Umweltorganisationen geht. Da sind Unterschriftenaktionen, da kommt so im Sekundentakt kommt da ein neuer Name, taucht da auf.
Du sagst Bedenken, ein Land möchte sogar das Produkt verbieten lassen. Was ist im Einzelnen so umstritten?
Erstmal vorab, Glyphosat ist also das meistverkaufte Herbizid weltweit. In Europa wird das benutzt, um die Felder vor der Aussaat pflanzenfrei zu machen. Also es bringt im Grunde genommen alles um. Da muss nicht mehr gepflügt werden. Und aus Sicht der Landwirtschaft, der konventionellen Landwirtschaft, ist das ein Beitrag zum Klimaschutz, weil nämlich aufgebrochene Äcker CO2 freisetzen. Außerhalb Europas wird es vor allen Dingen eben mit gentechnisch verändertem Saatgut eingesetzt, das dann eben resistent ist gegen dieses Glyphosat. Und die Weltgesundheitsorganisation, WHO, hat es eben 2015 als wahrscheinlich krebserregend eingeschätzt. Jetzt muss man wissen, gut, das sagt die WHO auch für rotes Fleisch, ne? Und zum Beispiel auch diese Meldung Glyphosat in Bier, das waren so geringe Mengen, das ist jetzt erstmal nicht dramatisch, aber tatsächlich stellt zum Beispiel das Umweltbundesamt fest, dass immer mehr Menschen Glyphosat im Urin haben, eben auch zunehmend, dann wird das mit bestimmten Netzmitteln eingesetzt, die dafür sorgen, dass das Mittel selber schneller in die Pflanze eindringen kann. Und da besteht der dringende Verdacht, dass je nachdem, welche Mittel das sind, das Zeug dann zusammen noch giftiger wirkt als der einzelne Stoff. Dann bildet Glyphosat zum Beispiel irgendwelche Abbauprodukte, die auch giftig sind. Da sagt die Industrie, und da hat sie auch recht, im Augenblick alles unterhalb der Grenzwerte. Das Umweltbundesamt bemängelt außerdem, wenn natürlich alle Pflanzen tot sind auf dem Feld, dann kriegt auch eine Biene nichts mehr zu essen oder irgendwelche Feldvögel. Und in Argentinien mit gentechnisch verändertem Anbau, also Sojaanbau, haben wir schon an. Die Beobachtung, dass es rund um die Felder, da wird ja teilweise mit Flugzeugen gesprüht, es zu Missbildungen kommt. Da ist auch ein ganz großer Streit, ob das eben vielleicht doch erbgutverändernd wirkt.
Wie ist denn unsere, also die deutsche Position in diesem Fachausschuss der EU?
Das ist sehr spannend. Also die Bundesrepublik ist erstmal von der Haltung her gespalten. Das Bundeslandwirtschaftsministerium möchte gern Glyphosat auf jeden Fall behalten. Das Bundesumweltministerium sperrt sich gegen die Zulassung und Deutschland ist noch in der Sonderrolle, weil die innerhalb der Arbeitsteilung von der Europäischen Union praktisch die Vorarbeit für die Zulassung gemacht haben, für die Untersuchung. Das ist das Bundesinstitut für Risikobewertung. Und das fällt in den Geschäftsbereich des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Und die haben eben gesagt, nein, das ist wahrscheinlich nicht krebserregend. Das heißt, es gibt einen Streit um die wissenschaftlichen Belege. Kritische Wissenschaftler werfen dem Bundesinstitut für Risikobewertung vor, es habe eben wichtige Fallstudien ignoriert und oder aussortiert ohne Rechtfertigung. Und bei dem Freispruch, ob Glyphosat jetzt wirklich erbgutschädigend sei, beziehe es sich vor allen Dingen auf unveröffentlichte Studien der Industrie. Und die kann ja keiner nachvollziehen, wenn sie unveröffentlicht sind.
Jetzt ist es ja so, wir Menschen müssen was essen. Das Essen muss irgendwo herkommen, eben vom Feld. Was wären denn die Alternativen, wenn jetzt Glyphosat zum Beispiel europaweit verboten werden würde?
Sicherlich muss man vielleicht überlegen, ob man es auf einen Schlag verbietet, weil es in der Tat für die konventionelle Landwirtschaft nach wie vor ein wichtiges Produkt ist, ohne dass teilweise auch manches da gar nicht funktionieren würde. Man kann es ja stückweise zurückfahren. Dann das Umweltbundesamt sagt insgesamt, wir können weniger Pestizide einsetzen. Das ist möglich, fordert sogar eine Abgabe auf Pestizide. Man kann versuchen, andere Pflanzenschutzmethoden anzuwenden, also mehr Fruchtfolge zu machen, Saatgut zu verwenden, was nicht so abhängig ist von so starken Pestiziden, nicht so empfindlich. Also da gibt es schon eine ganze Reihe Methoden.
Ist denn abzusehen, wann die mal ja in Richtung Entscheidung gehen und dann entscheidungsfreudiger werden bei der EU?
Wenn sich alle streiten, dann sitzt in vielen Fällen die EU-Kommission am längeren Hebel. Das ist ein ganz interessantes Verfahren. Es wird sich wohl in 6 Wochen wieder getroffen. Es braucht eine qualifizierte Mehrheit und da gelten nicht nur die Länderstimmen, sondern es kommt auch darauf an, dass diese Länder tatsächlich mehr als 65% der Bevölkerung der EU vertreten. Deutschland ist ein total wichtiges Land. Also wenn die sich enthalten, dann kommt wahrscheinlich keine qualifizierte Mehrheit weder dagegen noch dafür in Gang. Und dann kann die EU-Kommission ihrerseits entscheiden.
Und die EU-Kommission, hast du ja schon gesagt, ist pro Glyphosat. Jule Reimer aus der D-Radio Wissen Umwelt- und Verbraucherredaktion. Wieder keine EU-Entscheidung zum Glyphosat. Aber in 6 Wochen dann, vielleicht.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Oh my God, yes. Haben viele glückliche Menschen gestern Abend noch im Bett von einem stöhnenden Partner gehört oder werden es vielleicht nachher kurz vor dem Orgasmus hören. Oh my God, beziehungsweise omgyes.com ist ein neues Portal im Netz und in dem Fall ist dieses .com sehr zutreffend, denn es geht da ums Kommen. Aber auch um das Mehrfachkommen und das Schönerkommen bei Frauen. Das passt, heute ist Internationaler Frauentag. Da findet ihr Studien darüber im Netz auf dieser Seite, wie Frau zum Orgasmus kommt. 4 Jahre Forschungsarbeit, 2000 befragte Frauen zu ihren Präferenzen. Der Spaß, wenn ihr euch da einloggt, kostet einmalig 29 Euro. Und diese Website war sofort ein Erfolg. Mito Sanyal ist bei mir Autorin des Buches Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Du hast die Seite ganz, ganz genau angeschaut. Wie fandest du? Ja, wie fandest du ohmygodyes.com?
Naja, eigentlich total banal. Da erzählen halt Frauen, wie sie am liebsten masturbieren. Das sollten wir eigentlich mit unseren Freundinnen besprechen. Nur der Trick ist, dass wir das halt nicht tun. Und deshalb ist diese Webseite tatsächlich total wichtig. Und die erzählen ja nicht nur, wie sie am liebsten angefasst werden, sondern die zeigen es auch. Also es gibt ganz viele wirklich so Vulva-Porträts mit gespreizten Beinen und direkter Blick auf die Vulva. Und sie fassen sich dann an. Total geschmackvoll, natürlich wunderschön ausgeleuchtet. Und es gibt dann auch noch einen Bonus. In 11 der Videos kann man interaktiv so mit Mausklick oder per Touchscreen selber die Frauen so erregen, wie sie es einem vorher beschrieben haben. Wenn man die richtigen Systemvoraussetzungen hat, ich habe die nicht gehabt, das hakte dann die ganze Zeit. Also im wirklichen Leben bin ich eine viel bessere Liebhaberin.
Das heißt, du könntest da trainieren auf der Website?
Wenn ich einen besseren Computer hätte, könnte ich da trainieren, genau.
Was sind das für Frauen, die da zu sehen sind?
Na, erstmal, es sind alles Amerikanerinnen. Das ist die andere Systemvoraussetzung. Man muss Englisch können, um die Seite wirklich genießen zu können. Ansonsten soll es aber ein repräsentativer Durchschnitt durch die weibliche amerikanische Bevölkerung sein. Also alle Hintergründe, Frauen zwischen 18 und 95. In den Videos hingegen haben die alle mit so einem gebildeten Mittelklasse-Akzent gesprochen, waren auch alle super schön, alle rasiert und naja, so zwischen 18 und 25, 28 vielleicht. Die einzige Ausnahme war Sydney. Sydney ist vielleicht so Mitte, Ende 50 und Sydney fand ich persönlich am sexiesten, weil die tatsächlich erregt war. Und sie ist auch wirklich gekommen. Wollen wir uns das mal anhören?
One of the greatest things that I learned from an old lover of mine was to squeeze the lips and to move them. And I could achieve a second orgasm really quickly. Like right now.
Und die greift dann auch wirklich so richtig fest in ihre Labien rein und rüttelt daran. Und das war schon sehr sexy.
Die Macher, die werben ja damit, dass sie jetzt etwas anbieten, was es noch niemals zuvor gab. Ist das wirklich was ganz Neues?
Im Mainstream auf jeden Fall. Also ich meine, vor kurzem war Gala Wanting, die ich ganz toll finde, beim Pornfilmfestival in Berlin und hatte einen Workshop gemacht mit Live-Demonstration zur weiblichen Ejakulation. Aber das ist dann wirklich schon so die Avantgarde der Sexaktivistinnen. Aber Danielle und Perkins, also die beiden Macher der Webseite, haben wirklich recht, dass die weibliche Lust relativ wenig erforscht worden ist, weil man ja auch ganz lange davon ausgegangen ist, Frauen haben gar keine eigene Lust. Also wenn man so eine Aphorismen-Suchmaschine mal Frauen und Männer und Sex eingibt, dann kriegt man da so schöne Bonmots wie: Die Männer reden mit Frauen, um mit ihnen Sex haben zu können. Frauen haben mit Männern Sex, um mit ihnen reden zu können. Mhm. Haha. Und wenn dann eine Frau aber auf dieser Webseite sagt, also von rechts ist meine Klitoris aber viel, viel erogener als von links, dann sprengt es wirklich Weltbilder.
Aus deiner Sicht fehlt auch irgendwas auf dieser Seite?
Na, es ist ja nur die erste Folge, da soll noch eine ganze Menge kommen. Aber bisher geht es wirklich nur darum, wie die ihre Klitoris am liebsten stimulieren. Und ich glaube, also auch diese neuen Erkenntnisse, die sind dann auch gar nicht so weltbewegend. Aber darum geht es nicht wirklich, sondern es geht wirklich darum, dass man da drauf zeigen kann, sagen kann, guck mal, so hätte ich das gerne. Und dass man da Worte für findet, weil die fehlen ja. Also wenn ich meinem Liebsten im Bett sage, also sagen möchte, fass meine Klitoris an, dann sage ich in der Regel, fass mich an. Das ist ja schon so ein bisschen breit. Mhm. Und da machen die wirklich etwas sehr, sehr Spezielles.
Hast du denn was gelernt von dieser Seite?
Ja. Und zwar die beste Form, eine Vulva mit der Hand zu symbolisieren. Ich habe das früher immer so wie Angela Merkel gemacht, ja. So dieses Trapez. Aber es ist im Radio ein bisschen schwierig. Aber wenn ich so meine Hand mit der Handfläche zu dir halte, dann ist mein Zeigefinger und mein Ringfinger sind die Labien. Und hier oben der Knöchel des Mittelfingers, der ist die Klitoris. Und ab jetzt werde ich immer so zeigen, so hätte ich das. Oder wie zum Beispiel. Und ich werde mir die Webseite auf jeden Fall auch mit meinen besten Freundinnen angucken, um herauszufinden, ob das wirklich was in unserem Kommunikationsverhalten ändern wird.
Ich merke schon, du bist Fan. Mitu Sanyal über omgyes.com, omgyes.com, eine Übungswebsite für den weiblichen Orgasmus, bei der übrigens auch Emma Watson noch Techniken gefunden hat, die sie glücklich gemacht haben. Wir hören es nochmal hier.
A friend of mine, who's actually in the room, sent me a website called Oh My God Yes. It's a pretty cool website. Oh my gosh. It's been around longer. Definitely check it out. It's an expensive subscription, but it's worth it.
Ist ein bisschen teuer, aber es ist es wert.
Da muss man auch noch zu wissen, dass sie ja in dem mit Jermaine Greer gesprochen hat. Jermaine Greer, die den berühmten Lady Love Your Cunt Aufsatz geschrieben hat, was es noch ein bisschen pikanter macht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn ich euch jetzt sage, gestern Abend, ja, da habe ich ein Gericht gegessen, das demnächst vielleicht auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes steht, dann denkt ihr vermutlich nicht als erstes an Pizza, oder? Pizza fühlt sich nicht so unbedingt nach Weltkultur an. Nur ganz selten vielleicht, in ganz super tollen Pizzerien, von denen wahrscheinlich jeder von uns eine hat, auf die er schwört und sagt, das ist Weltkulturerbe. Es wird aber nicht nur darüber gestritten, es wird auch darüber gestritten, wer sie erfunden hat, die Pizza. Verena von Keitz aus dem D-Radio Wissen Team, wenn die Pizza auf die UNESCO-Liste kommt, ist dann diese Frage entschieden, wer sie erfunden hat?
Ja, man kann sagen, auf jeden Fall haben sich dann die Italiener durchgesetzt. Hm. Die gelten ja einfach schon lange als die Menschen, die der Pizza zum Leben verholfen haben. Die italienische UNESCO-Kommission hat den Antrag gestellt, die Pizza aufnehmen zu lassen in die Liste der immateriellen Güter des Weltkulturerbes. Und zwar auf Antrag der Pizzabäcker-Lobby, könnte man eigentlich sagen. Also die italienischen Pizzabäcker haben sich mit Agrarverbänden zusammengetan, eine Kampagne gestartet, 850 Unterschriften gesammelt. 850.000 natürlich.
Ich dachte, das wären etwas wenig.
Ja, 850.000 Unterschriften gesammelt. Und es soll eben speziell die ursprüngliche neapolitanische Form der Pizzazubereitung geschützt werden.
Okay, und wie sieht diese Form aus?
Die wird nach den Regeln der Vereinigung neapolitanischer Pizzabäcker 60 bis 90 Sekunden im Holzofen gebacken. Die Pizza, der Teig muss von Hand geknetet sein. Er darf in der Mitte nur 3 mm dick sein, also ganz dünn. Ne? Nicht so die amerikanische Pizza, ist glaube ich sehr fett, ne? Insgesamt. Ja. Am Rand nicht höher als 2 cm. Und das Besondere an der Sache ist tatsächlich jetzt mit diesem Antrag, dass es zum ersten Mal um was zu essen geht. Das gab es bisher nicht auf dieser UNESCO-Liste. Ob die Kunst dann tatsächlich aufgenommen wird, darüber entscheidet aber die UNESCO in Paris erst im nächsten Jahr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Paris jetzt so der ideale Ort dafür ist.
Ja, wieso?
Weil, hast du schon mal Pizza in Frankreich gegessen?
Die schmeckt komisch.
Ich war irgendwann mal eine leckere, aber die anderen 10 Pizzen, die ich gegessen habe, die waren immer furchtbar.
Du musst zu Pizza Hut gehen, hast du in der amerikanischen
Ja, wahrscheinlich. Genau. Wieder so eine Pfannenpizza. Auf jeden Fall müssen da in Paris im nächsten Jahr 193 Länder diskutieren, ob die Pizza nun schützenswert ist, als Weltkulturerbe oder nicht.
Was haben denn eigentlich die Pizzabäcker davon? Also Pizza ist doch auch ohne jetzt so einen Riesentitel weltweit bekannt, wir lieben sie alle.
Ja, Pizza ist wirklich das bekannteste italienische Wort auf der Welt, das ist irgendwie nachgewiesen. Es geht bei dieser Liste des, ich sag nochmal, immateriellen Weltkulturerbes eben darum, traditionelles Wissen und Können zu bewahren. Also nicht nur Baudenkmäler, sondern eben auch so Dinge, die unsere Kultur des Menschen irgendwie ausmachen. Und wenn die neapolitanische Pizza da aufgenommen wird, dann steht damit ja auch gewisserweise fest, dass diese Art Pizza eben eine besonders ursprüngliche und schützenswerte ist. Und vielleicht kann man dann auch sagen, es ist die einzig wahre.
Ja, Italien will, dass neapolitanische Pizza UNESCO-Weltkulturerbe wird. Und wenn das alles nicht klappt, dann machen wir zumindest meine Pizza zu Hause, die ich auf dem Backblech mache, zum Ralf-Kulturerbe.
Lecker.
Werde ich dann irgendwann mal an meine Kinder vererben.
Wann machst du die?
Jetzt? Ach ja, ich meine, das ist jetzt kein nichts Weltbewegendes.
Hunger.
Ja, ich auch. Aber die schmeckt schon gut.
Ja, das glaube ich dir.
Dankeschön, Verena.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am Tag nach dem EU-Sondergipfel mit der Türkei, da wurde noch nichts Substanzielles beschlossen, aber es sind doch konkrete Verhandlungspunkte angesprochen worden und die Türkei, die hat Forderungen ausgepackt. Dazu gehören Visaerleichterungen für Türken in die EU und die Türkei hat auch nochmal zusätzliche 3 Milliarden gefordert. Bisher hatte die EU der Türkei schon 3 Milliarden Euro für die Verbesserung der Situation in den Flüchtlingslagern zugesagt. Das sind also jetzt 6 Milliarden. Thomas Baumann ist unser Korrespondent in Istanbul. Thomas, du lebst seit Jahren in der Türkei. Hier in Deutschland sagen jetzt viele, wie kann man denn mit der türkischen Regierung so sehr verhandeln, so sehr denen auch in den Hintern kriechen? Wie ist denn deine Sicht aus der Türkei auf die Dinge?
Ja, so würde ich das nicht sehen, gleich mit in den Hintern kriechen. Ich würde da erstmal trennen. Da haben wir auf der einen Seite die Türkei und die Flüchtlingspolitik. Da hat die Türkei wirklich enormes geleistet und zwar vom ersten Tag des Bürgerkriegs in Syrien an. Die haben schon vor 5 Jahren hier die ersten Flüchtlinge reingelassen. Inzwischen leben hier 2,5 Millionen syrische Flüchtlinge und die türkische Politik, die türkische Gesellschaft, die Bürger hier, die nehmen das so hin, die helfen den Menschen, die sorgen dafür, dass die hier Schutz haben. Und diese 6 Milliarden Euro, die die EU nun beisteuern sollen, damit es den Flüchtlingen hier besser geht, damit Schulen gebaut werden für syrische Flüchtlingskinder, das finde ich auch völlig okay. Die 6 Milliarden Euro sind ein Teil der Kosten, die die Türkei insgesamt ausgeben muss und wird. Das werden insgesamt ungefähr 20 Milliarden sein. Also da ist nur gerecht, wenn sich die EU daran beteiligt. Eine ganz andere Frage ist halt die türkische Regierung und Grundrechte. Also wie die hier gerade am Wochenende da mit der Polizei in eine Zeitung gestürmt sind und gestern haben sie dann noch eine Nachrichtenagentur gestürmt und den Chef abgesetzt, damit die künftig nicht mehr regierungskritisch, sondern regierungsfreundlich berichtet. Sowas geht natürlich gar nicht. Dagegen muss man protestieren. Aber die beiden Themen muss man trennen.
Jetzt gehen einige so weit und sagen, mit Erdogan kann man eigentlich gar nicht mehr reden. Jetzt drehen wir mal einfach den Spieß um. Sind denn diese Verhandlungen nicht vielleicht sogar ein erster Schritt oder eine Chance, ihn von Pressefreiheit, von allen Menschenrechten zu überzeugen, wenn er denn in die EU eintreten will, dass man jetzt wieder mehr im Gespräch ist?
Ja, so sehe ich das nämlich auch. Deshalb, also ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass der türkische Ministerpräsident Davutoğlu unbedingt will, dass neue Kapitel in den Beitrittsverhandlungen eröffnet werden. Ich würde nämlich sagen, ja okay, lass uns das Kapitel Justiz eröffnen gleich morgen. Und dann sitzen da nämlich die Verhandlungspartner von EU auf der einen Seite und türkischer Regierung auf der anderen Seite. Dann können die EU-Leute gleich den Leuten von der türkischen Regierung sagen, so wie ihr jetzt mit eurer Justiz umgeht, dass die praktisch zu einem Instrument der Regierung wird, um Oppositionelle zu jagen, so kommt ihr niemals in die EU. Und dann kann man bei diesen Verhandlungen eben die Missstände einzeln aufführen und mit der türkischen Regierung genau darüber reden. Also ich denke, Beitrittsverhandlungen verschärfen, beschleunigen, warum denn nicht?
Was sagt eigentlich das Volk momentan? Wie werden die jüngsten Verhandlungen mit der EU in der Türkei bewertet?
Also hier findet man vor allem gut, wenn diese Visumpflicht endlich fällt. Das war auch heute bei vielen Zeitungen die Schlagzeile. Viele türkische Menschen, türkische Bürger fühlen sich diskriminiert, weil alle Welt darf in Europa frei reisen. Auch Leute aus Albanien, aus Mazedonien, aus Serbien, die müssen nur ihren Pass nehmen und können zack mal nach Deutschland fahren für eine Woche. Türken aber müssen sich vorher ein Visum besorgen. Das kostet 60 bis 80 Euro. Man muss 50 Bescheinigungen vorlegen, Arbeitgeber, Krankenversicherung und wenn man Pech hat, kriegt man kein Visum. Also wenn die jetzt auch frei reisen können, das fänden die klasse. Und bei den Flüchtlingen, da hoffen sie nur nicht ausgetrickst zu werden von der EU, dass am Schluss alle Flüchtlinge in der Türkei bleiben. Also sie wollen nicht das Flüchtlingslager der EU werden. Sie wollen die Flüchtlingskrise zusammen mit der EU lösen und würden sich freuen, etwas mehr auf Augenhöhe betrachtet zu werden. Und da würde es schon mal reichen, wenn die Visumpflicht abgeschafft wird.
Thomas Baumann in Istanbul, Dankeschön. Wir hatten so ein paar Aussätze in der Leitung, nicht, dass die Türken auch noch unsere Pressefreiheit beschneiden wollen heute Abend.
Hoffentlich nicht.
Dankeschön für deine Einschätzung.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Vielleicht habt ihr euch schon mal als Ninja verkleidet, oder? Habt ihr mal? Okay, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarzer Gürtel, kennt man ja. Wenn man dann nachts in diesem Outfit durch die Gegend läuft, dann ist man ziemlich gut getarnt als Ninja. Aber so richtig schwarz ist das trotzdem nicht, ja? Wenn ich mir ein Ninja-Kostüm anziehen würde, dann würde man trotzdem noch sehen, dass ich da bin. Man könnte sehen, dass ich eine Oberfläche habe, dass das Kostüm auch an meiner Nase nach vorne ragt, dreidimensional zum Beispiel. Weil eben Licht zurückkommt in unser Auge, ja? Es gibt aber einen Stoff, der ist das perfekte Schwarz. Der macht jeden, der es tragen würde, zum schwarzen Loch. Das komplette Licht wird absorbiert. Kein Lichtstrahl kommt mehr zurück. Ihr seht quasi nur noch ein schwarzes Loch mit einem Umriss eines Ninjas im Raum. Vanta Black heißt dieses Material. Und unser Kollege Martin Krinner hat sich das Vanta Black mal angesehen.
Was trägst du für eine Farbe?
Mein Jacke ist schwarz.
Schwarz?
Schwarz?
Wenn man so auf der Straße rumläuft und sich die Leute anschaut, dann hat man das Gefühl, schwarz ist überall. Die Jacken sind
schwarz.
Die Hosen
schwarz.
Die Schuhe
Anthrazit.
Naja, was für uns Normalverbraucher natürlich auch nur eine Variante ist von
schwarz.
Jeder hat also etwas Schwarzes an sich. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Aber mal so ganz exakt zu sagen, was schwarz eigentlich ist, das ist nochmal eine ganz andere Sache.
Kannst du schwarz definieren?
Schwarz, dunkel würde ich sagen.
Dunkel, einfach so, weiß nicht.
Das ist ganz schwierig.
Viel mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen.
Für den Physiker ist so eine Antwort natürlich ziemlich unbefriedigend. Jeder Schwarzton, den wir normalerweise unter die Augen bekommen, an unseren Klamotten, an Autos, Handys und so weiter, ist natürlich nicht ganz schwarz. Überall gibt es zumindest leichte Reflexionen. Richtig schwarz ist erst
die Abwesenheit von Licht,
sagt Professor Lars Stollenwerk, der an der Uni Greifswald Physik lehrt.
Also Farbe ist ja dann ein Sinneseindruck und ja, wenn halt kein Licht da ist, empfindet man keine Farbe und das empfindet man als schwarz.
So eine totale Abwesenheit von Licht kann man sich jetzt zwar vorstellen, man geht einfach in einen dunklen Raum, am besten irgendwo unter der Erde, knipst das Licht aus und wartet, bis das Auge die letzten Farberinnerungen vergessen hat. Aber so etwas als Farbstoff herzustellen, also als eine Substanz, die man irgendwo drauf schmiert, um etwas so richtig schwarz zu färben, Das ist bisher noch niemandem gelungen. Bis das britische Unternehmen Surrey Nanosystems vor ungefähr 2 Jahren einen Auftrag bekam.
We were tasked originally with making a material that had about a 1% reflectance, and that was for use in satellite imaging systems. When it's inside the telescope, it actually absorbs the stray light that comes in, so more of the target light from the star hits the detector and you get a clearer signal.
Das Ergebnis war Vanta Black. Ben Jensen, der Chefingenieur von Surrey Nanosystems, erzählte in der BBC, dass es für die Verwendung in Satelliten gedacht war. Man hat damit die Innenseite von Objektiven ausgekleidet. Dort absorbiert die Farbe eingestreutes Licht und sorgt so für ein schärferes Bild. Das Ganze funktioniert, weil das Material aus winzig kleinen Nanokohlenstoffröhrchen besteht. Das Licht versinkt sozusagen in diesen Röhrchen. Es fällt hinein und wird komplett absorbiert. Bei Vanta Black Version 1 war der Wirkungsgrad bereits unglaublich. Es absorbierte 99,96% des Lichtes. Jetzt hat der Hersteller aber Vanta Black 2 vorgestellt und das ist noch besser. Im Test konnte das Spektrometer überhaupt kein reflektiertes Licht mehr finden. Wenn man mit einer Taschenlampe darauf leuchtet oder mit einem Laserpointer, dann verschwindet der Strahl einfach. Alles, was in Vanta Black 2 gehüllt ist, sieht damit zweidimensional aus, wie ein schwarzes Loch. Man sieht, wo es aufhört, aber Löcher, Erhebungen oder eine sonstige Struktur an der Oberfläche ist nicht zu erkennen. Jetzt fragt sich allerdings, wofür brauchen wir das?
Für Fernseher.
Warum?
Die Beleuchtung, also es ist ja nie wirklich richtiges Schwarz.
Vielleicht, ich kann mir höchstens vorstellen, irgendwie bei so Medienproduktionen irgendwie. Also wenn man dann das so beleuchten will, dass, wo man kein Licht haben will, dass man dann halt das dahin tut.
Also ich hätte noch eine Idee, aber so vielleicht für Tätowierer oder so, dass sie vielleicht, man sieht ja schon mal so leicht ausgeblichene Tattoos, vielleicht so in die Richtung, dass man irgendwie so im Bereich Kosmetik oder so irgendwas mit Schwarz macht.
Ich weiß noch, der Günther Netz hatte mal eine schwarze Wohnung in seinen 70er Jahren und war damit total cool. Ja, ist so. Und ich meine, wer sitzt denn die ganze Zeit in einem schwarzen Zimmer und hat dann noch Freude im Leben? Ja, das ist, ja. Deswegen stellt sich die Frage gar nicht. Also lichtabsorbierendes Schwarz ist ja totaler Humbug.
Tja, inzwischen hat ohnehin das Militär herausgefunden, dass sich Vanta Black ganz hervorragend für die Tarnung eignet und hat den Stoff als Dual-Use-Material eingestuft. Das heißt, es kann zum Wohle der Menschheit beitragen, in den falschen Händen aber in die Katastrophe führen. An Privatleute darf Vanta Black also nicht verkauft werden. Stattdessen werden wir vielleicht demnächst Panzer oder Drohnen in Vanta Black sehen. Oder eben auch nicht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es sind keine leichten Monate für viele russische Sportler nach dem Dopingskandal bei den Leichtathleten. Und jetzt auch keine leichte Zeit für Maria Sharapova, die russische Tennis-Weltklasse-Spielerin. Die ist im Rahmen der Australian Open auf Substanzen getestet worden. Und dabei kam raus, dass sie ein Medikament nimmt, das seit Beginn des Jahres auf der No-Go-Liste der WADA, der Welt-Anti-Doping-Agentur, steht. Heute die Pressekonferenz in L.A. und da hat sich die Sportlerin ziemlich so zerknirscht gezeigt.
I did fail the test and I take full responsibility for it.
Also sie übernimmt die volle Verantwortung, zeigt Reue, geht recht offensiv mit diesem Fehler um. Denkt mal drüber nach. Also wie geht ihr mit schweren Fehlern um? Also sofort zugeben oder doch eher erstmal vertuschen? Verena von Keitz aus unserem Team, dich hat dieser Auftritt überzeugt?
Ja, ich finde schon, also sie wirkt in diesen 7,5 Minuten, in dem 7,5 Minuten langen Auftritt wirklich sehr kleinlaut und wie du sagst, so zerknirscht und sagt eben sofort, ja, ich habe da einen Riesenfehler gemacht und ich übernehme die Verantwortung. Da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ach, die hat einen guten PR-Berater, dass sie sich so in Sack und Asche zeigt. Also sie trägt auch passend dazu ein sehr schlichtes schwarzes Kleid. Aber dass sie sich wirklich sofort ohne Zögern hinstellt und sagt, ja, habe ich gemacht, das finde ich persönlich eigentlich gar nicht so schlecht. Obwohl...
Aha, doch eine Einschränkung.
Ja, also wenn man ihr zuhört, dann kommt eben doch auch sehr schnell von ihr diese Rechtfertigung. Ihr Arzt habe ihr das Medikament mit dem Wirkstoff Meldonium, das ist so ein Mittel eigentlich für Leute mit Herzschwäche und Angina pectoris, fragt man sich auch manchmal, warum gesunde Sportler das so lange nehmen müssen. Also, dass sie das schon seit 10 Jahren von dem Arzt verschrieben bekommen hat, ganz legal. Und sie habe es eben nicht mitbekommen, dass sich jetzt hier Regeln dafür geändert hätten.
I had been legally taking the medicine for the past 10 years. But on January 1st, the rules had changed and Meldonium became a prohibited substance, which I had not known.
Ja, und genau diese Argumentation, ich wusste davon nichts, das schränkt für mich eigentlich das schon wieder ein, dass sie auf der einen Seite die ganze Verantwortung übernimmt, aber dann eben sagt, ach, mein Arzt hat es mir verschrieben und ich wusste von nichts, mein Name ist Hase.
Vielleicht ist es aber wirklich so.
Ja, aber wenn man jetzt mal genau hinguckt, also so eine Spitzensportlerin, ne, die hat wirklich hochbezahlte Berater und Experten um sich versammelt. Da klingt es schon sehr, sehr komisch, das nicht gewusst zu haben, wo, wie du ja auch eben schon gesagt hast, gerade schon seit Monaten über das Thema Doping gerade unter russischen Athleten gesprochen wird. Aber ganz unabhängig davon finde ich eigentlich, dass es auch den Eindruck von Stärke schmälert, einen Fehler einzugestehen. Ich habe heute in dem Zusammenhang mal geguckt, was denn von Psychologen oder auch von dem Oberbenimm, von der Oberbenimminstanz Knigge empfohlen wird, wie wir souverän mit Fehlern umgehen sollten. Und da stand eigentlich immer, also man soll den Fehler aufrichtig eingestehen und dann eben nicht langatmig versuchen, sich zu rechtfertigen, sich zu erklären, warum man das gemacht hat, wie das passieren konnte, sondern lieber irgendwie über konstruktive Lösungen nachdenken.
Das heißt ja auch, wer sich erklärt, ist irgendwie auch schuldig oder wirkt schuldig. Das hatten die Berater von Maria Scharapova dann wohl nicht gelesen. Ja? Aber wenn wir es mal vergleichen, gerade wenn es ums Doping im Sport geht, da gibt es auch andere Fälle von Sportlern, die erstmal alles abstreiten. Ne?
Ja klar, ganz bekanntes Beispiel. Ja, Jan Ullrich, einziger deutscher Tour de France-Sieger ever, der nach jahrelangem Prozess wegen Doping schuldig gesprochen wurde und selber aber so lange geschwiegen hat, also wirklich erst viele, viele Jahre später zugegeben hat. Der war einfach so jemand, der bis heute irgendwie noch sowas sagt wie, ich wusste nicht, dass ich Fehler mache. Er gesteht sich zwar so ein bisschen ein, aus der heutigen Perspektive war das wohl ein Fehler, aber ich habe ja auch niemanden angelogen. Ich habe nicht gesagt, ich hätte gedopt, sondern ich habe niemanden betrogen. Und ganz ehrlich, das klingt ja schon eher nach Wortklauberei, als irgendwie zu einem Fehler zu stehen. Da finde ich es fast schon cooler, wie Lance Armstrong, auch so ein Tour de France Heini, mit der Geschichte umgeht. Obwohl der ja auch lange gar nichts gesagt hat, dass er wegen Doping verurteilt und lebenslang gesperrt wurde, alle Tour de France Titel nach 98 aberkannt bekommen hat. 2013 hat er es dann zugegeben, dass er gedopt hat. Und vor einem Jahr meinte er dann, er würde es vermutlich wieder machen, wenn die Umstände einfach so wären wie 1995. Und das klingt in meinen Ohren dann irgendwie doch ehrlicher.
Das heißt, jeder Sportler hat anscheinend seine eigene Taktik, mit dem Thema umzugehen. Und Maria Scharapova, die hat sich für die direkte Art entschieden mit ihrer Erklärung heute.
Ja, ich sage mal bedingt, weil sie eben vorgibt, nichts gewusst zu haben und deshalb auch auf Milde hofft und dass sie vielleicht weitermachen kann.
I made a huge mistake and I've let my fans down. I've let the sport down that I've been playing since the age of 4 that I love so deeply. I don't want to end my career this way, and I really hope that I will be given another chance to play this game.
Sie will weiterspielen, also kein Rücktritt in Sicht von Maria, sondern im Gegenteil, eben sie möchte gerne ihre Karriere fortsetzen. Aber ich würde sagen, das entscheiden vermutlich andere.
Kann ich kaum hören, wie sie so jammert. Tut mir fast schon leid, wirklich. Maria Scharapova, russische Profi-Tennisspielerin, die hat heute eingestanden, dass sie gedopt hat, aber nur aus Versehen, weil sie es eben nicht wusste. Also Fehler eingestehen heißt auch, sich nicht lange rechtfertigen, sondern einfach dazu stehen und über Lösungen nachdenken.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Seinem Kollegen oder dem Ex-Freund mal ein schlechtes Zeugnis ausstellen, so einfach als Mensch und das dann veröffentlichen, das ist schon ziemlich gemein. Eine Bewertungs-App macht das jetzt aber möglich. Ab sofort kann man People in Nordamerika benutzen. Weil es im Vorfeld schon so viel Kritik gab, werden Bewertungen aber erstmal nur veröffentlicht, wenn der Betroffene auch ein People-Profil hat und der Bewertung zustimmt. Erstmal, denn die Erfinder haben angekündigt, dass es demnächst eine erweiterte Funktion geben soll, eine Truth-License. Wer die kauft, soll dann alles sehen können, was über eine Person geschrieben wurde, egal ob der Betroffene eingewilligt hat oder nicht. Ursprünglich wollten die People-Gründerinnen aus Kanada ein 5-Sterne-Ranking einführen. Daran gab es viel Kritik und sie bekamen sogar Morddrohungen. Die Black Lives Matter-Bewegung kämpft in den USA gegen Polizeigewalt und Rassismus. Zuerst war es nur ein Hashtag in den sozialen Netzwerken. US-Kommunikationswissenschaftler haben anhand von Millionen von Tweets und 40 Interviews analysiert, wie daraus eine ganze Bürgerrechtsbewegung werden konnte. Und zwar durch eine geschickte Social-Media-Strategie. Die Aktivisten verbreiteten über Twitter und andere Netzwerke eigene Geschichten und Interviews, unabhängig von Presse und Rundfunk. Es ging darum, auch Stimmen vom Rand der Gesellschaft Gesellschaft an die Öffentlichkeit zu bringen, zu informieren und eine Polizeireform herbeizuführen. Über die sozialen Netzwerke konnten die Aktivisten ihre Botschaften sehr weit streuen, zum Beispiel dadurch, dass berühmte Persönlichkeiten Inhalte teilten. Die Strategie hatten sie sich bei den früheren Social-Media-Kampagnen zu anderen Themen abgeschaut. Dass Black Lives Matter viel erfolgreicher war, liegt laut den Forschern auch am Thema. Polizeigewalt lässt sich anhand von Fotos und Videos konkret darstellen. Geistesblitze hat jeder schon mal erlebt. Eine Idee oder eine Problemlösung ploppt ganz plötzlich auf wie aus dem Nichts. US-Forscher wollten jetzt aber wissen, ob man auf diese spontanen Eingebungen auch wirklich vertrauen kann. Sie ließen Studienteilnehmer zwischen 50 und 180 verschiedene Denkaufgaben lösen. Zum Beispiel sollten sie Worte finden oder puzzeln. Alle Aufgaben mussten unter Zeitdruck absolviert werden. Anschließend sollten die Teilnehmer sagen, ob sie einen Aha-Moment hatten oder lange über die Lösung grübeln mussten. Ergebnis: Die Leute, die einen Geistesblitz hatten, lagen viel öfter richtig als die, die systematisch an die Aufgabe rangegangen waren. Bei den Wortfindungsübungen zum Beispiel waren 94% der Ergebnisse nach Geistesblitzen richtig. Die Teilnehmer, die analytisch nachgedacht hatten, lösten nur 78% der Aufgaben richtig. Allerdings haben Geistesblitze laut den Forschern auch einen Haken. Bis sie kommen, kann einige Zeit vergehen. So lagen die Probanden mit den Aha-Momenten zwar öfter richtig, dafür brauchten sie aber auch oft länger als die erlaubte Zeit.
D-Radio Wissen. Guten Abend, Julia. Guten Abend, Christian, Katharina, Sebastian, Sarah, Tobi, Anna, Jan, Daniel und Steffi. Wenn ihr so heißt, dann seid ihr wahrscheinlich so um die 29 Jahre alt. Das waren nämlich die häufigsten Kindernamen 1987. Aber auch ein paar Jahre davor und dahinter, da sah das Ranking ganz ähnlich aus. Julia auf Platz 1. Es ist tatsächlich eher ein neuer Trend, dass die Namensvielfalt in Deutschland zunimmt. So Namen wie Thuli, Sunika, Merkel als Vorname oder Anakin aus Star Wars. Die Listen für Vornamen werden immer vielfältiger, einerseits wegen Einwandererin, die neue Namen mitbringen, und andererseits, weil sich Menschen für ihre Kinder auch immer wieder neue kreative Namensschöpfungen ausdenken. Gabriele Rodriguez vom Institut für Namensberatung an der Uni Leipzig ist Namensforscherin und prüft, ob Namen in Deutschland überhaupt zugelassen werden können. Also es gibt Namen, die haben eben Namenscharakter, da hat die Schöpfung Namenscharakter, es schadet dem Menschen nicht, eventuell durch Mobbing, wenn man irgendwie einen komischen Namen hat, und es wird geprüft, gibt es den Namen schon. Frau Rodriguez, was für Vornamen kommen denn in letzter Zeit da so dazu und werden dann aufgenommen auf die große Namensliste?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Namen. Zum einen werden die altdeutsch-germanischen Namen wieder neu entdeckt. Dann kommen Namen von Menschen mit Migrationshintergrund aus ganz verschiedenen Kulturen. Arabisch, Persisch, Kurdisch, Asiatisch, Indisch. Also ist mittlerweile alles dabei.
Haben Sie ein paar Beispiele erstmal für die altdeutschen Namen?
Ja, da ist ja jetzt gerade bei den Jungen sind solche Namen wie Ludwig, Leopold, Richard, Wilhelm, Otto, Karl sehr beliebt. Aber auch bei den Mädchen gibt es Namen, die klingen sehr modern, wie zum Beispiel Ida. Das ist ein ganz alter germanischer Name, schon über 1000 Jahre alt.
Ich habe Freunde, da heißen die Kinder Paul, Emil und Karl. Ist auch ein schönes Beispiel, glaube ich.
Das ist ein Beispiel dafür. Der Karl ist ja ein ganz alter, altdeutsch-germanischer Name. Dann haben wir Namen, die wir als deutsch empfinden, die aber vom Ursprung gar nicht deutsch sind, wie zum Beispiel Paul. Paul ist mit der Christianisierung in den deutschen Raum gekommen und ist lateinischen Ursprungs, bedeutet ursprünglich der Kleine.
Haben Sie Beispiele für arabische oder syrische Namen, die jetzt zuletzt dazu gekommen sind und die Sie prüfen mussten?
Ja, das sind vor allen Dingen arabische Namen aus dem Koran, wie zum Beispiel Rukaya für ein Mädchen. Oder bei syrischen Kurden haben wir sehr viele kurdische Namen, wie zum Beispiel Ruhef. Klingt sehr gewöhnungsbedürftig für deutsche Ohren, ist aber ein ganz normaler kurdischer weiblicher Name. Da haben wir das Element Hif oder Hef für den Mond. Und gerade bei den arabisch-persischen, kurdischen Namen sind solche Naturerscheinungen immer Bestandteil von weiblichen Vornamen.
Das würde auch erklären, warum eine Flüchtlingsfamilie, ich glaube aus Afghanistan, ihr Kind zuletzt Rhein genannt hat, also so wie der Fluss Rhein mit R-H-E-I-N. Und die sind damit durchgekommen. Können Sie sich das erklären, dass das durchaus funktioniert? Der heißt übrigens nur Rhein, der hat keinen Zweitnamen.
Es gibt meines Wissens auch einen arabischen Namen Rain, der wird allerdings ganz, oder Rain, der wird ganz anders geschrieben. Man hat es wahrscheinlich dann an diese Flussbezeichnung angelehnt. Wie das durchgekommen ist, das kann ich mir nicht erklären. Bei uns wurde nicht nachgefragt.
Wie ist denn das, wenn ich als großer Star Wars Fan zum Beispiel zu Ihnen komme und sage, ach, ich möchte gerne meinen Sohn Anakin nennen oder Darth. Ich finde ja, Darth Günther klingt ja super eigentlich. Mhm. Darth Günther, ginge das? Anakin habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. Gibt es in Deutschland?
Ja, Anakin wird mittlerweile eingetragen. Wir hatten letztens mal eine Anfrage zu diesem ganzen Namen aus Star Wars und mussten feststellen, dass 70% dieser Namen alle schon in Deutschland eingetragen wurden. Ja. Und da war Anakin dabei und auch Darth.
Darth auch, ja. Tatsächlich, okay. Mhm. Es gibt ja auch ungewöhnliche Namensschöpfungen, wo Eltern Silben zusammensetzen. Haben Sie dafür ungewöhnliche Beispiele?
Ja, so ungewöhnlich sind die gar nicht, weil viele Eltern bilden zwar neue Namen, aber aus ihren eigenen Namen oder Namen der Großeltern, die sie neu kombinieren, wie zum Beispiel der Fall, die Großmütter hießen Susanne und Veronika und die Enkelin hat jetzt als zweiten Namen Versan. Also gebildet aus Teilen dieser Namen, klingt natürlich neu, etwas ungewöhnlich, aber es sind Bestandteile schon vorhandener traditioneller Namen.
Oder Sunika für Susanne.
Sunika war die andere Variante, die dann aber doch nicht gewählt wurde.
Okay, aber die auch durchgegangen wäre.
Die, ja, da ist es sogar so, dass wir einen indischen weiblichen Namen Sunika nachweisen konnten.
Ah. Nochmal ganz kurz zurück zu den Flüchtlingen. Einige haben ihre Kinder vielleicht auch mit Zweitnamen Merkel genannt, weil sie so dankbar waren. Gab es dabei Probleme?
Also da muss man dazu sagen, viele verstehen unter Merkel nur den Familiennamen. Aber wenn man sich den Familiennamen anschaut, der geht tatsächlich auf einen Rufnamen zurück, auf eine Koseform von Namen, die mit Merk oder Mark beginnen, wie zum Beispiel Marquardt. Entsprechend steht Merkel in den Verzeichnissen der Standesämter als männlicher Vorname im Buch drin. Er wäre aber auch als Mädchenname möglich, weil es auch alte weibliche Namen mit diesem Merkelement gibt und die Koseendung EL haben wir ja auch bei Ursel, ja, oder Rosel, auch bei Mädchen als Koseendung existiert.
Gabriele Rodriguez vom Leipziger Institut für Namensberatung. Die Namensvielfalt in Deutschland nimmt zu.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Stellt euch vor, ihr sitzt im Café, holt das Tablet raus oder den Laptop, das Smartphone und ihr wollt dann ins WLAN. Ja? Und dann poppt ungefragt diese Liste auf von den verfügbaren WLAN-Netzen in der Umgebung. Und da sind gerne mal lustige Namen dabei. Zum Beispiel das WLAN Judäische Volksfront in Anlehnung an den Comedy-Klassiker Das Leben des Brian. Oder das WLAN mit dem Namen Wir hören euch beim Sex. Klare Ansage an die Nachbarn, dass sie zu laut sind. Im Moment gibt es gerade eine andere schöne WLAN-Namengeschichte, die auf Facebook die Runde macht. Verena von Keitz, worum geht's da?
Es geht um einen Brief, den ein Arzt oder vielleicht auch eine Ärztin, das wird nicht ganz klar, offenbar den Nachbarn im Haus geschrieben hat, wo die Praxis untergebracht ist. Und den muss ich jetzt wirklich mal zitieren. Sehr geehrte Nachbarn, ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen unter anderem auch mit einem Tablet und wurde jetzt mehrfach von Eltern und Patienten diesbezüglich angesprochen, ob das WLAN Penisneid zu unserer Praxis gehört. Diese Benennung empfinden sowohl ich als auch unsere Praxiskollegen als sehr unangenehm. Zitat Ende. Dann kommt eben die höfliche Bitte, dem WLAN einen neutraleren Namen zu geben. Und auch wenn natürlich die Leute aus der Praxis wissen, dass sie sich damit einmischen in private Angelegenheiten, so schreiben sie es. Und schön ist dann aber auch noch der Satz am Ende, wir möchten Sie ermutigen, sich bei Fragen an uns zu wenden.
Ja, was für Fragen?
Ja, wäre interessant, sich so ein Gespräch vielleicht mal vorzustellen.
Ich habe da mal eine Frage, also mein Penisneid-WLAN. Was für ein Problem, was soll das für eine Frage? Okay, ja. Aber schöne Geschichte, zeigt aber auch so privat.
Sind vielleicht auch Psychologen in der Praxis,
ja, genau. Immer. So privat ist es gar nicht mit den WLAN-Namen.
Genau,
ne?
Also die meisten, die da besonders kreativ sind bei der Benennung, die wenden sich ja quasi direkt an andere, hast du eben schon gesagt, mit dem dezenten Hinweis an die Nachbarn von wegen Sex, ein bisschen leiser sein vielleicht. Wenn du dein WLAN Kauf dir Internet nennst, dann hast du wahrscheinlich Angst davor, dass dein Nachbarn dein Netz anzapft, dein WLAN. Da könnte man vielleicht mal über ein Passwort nachdenken. Das hilft in solchen Fällen durchaus. Ganz schräg wird es dann aber, wenn manche den Namen als Kontaktanzeige verwenden. So wie bei diesem Beispiel Hans, 79 Jahre, Single, 29 Zentimeter. Ich würde mal sagen, das ist eine explizite Aussage.
Absolut. Es gibt auch Namen, die einfach für sich stehen und die trotzdem richtig gut sind.
Ja, ein besonders schönes Beispiel, das wird in einem Tweet beschrieben. Sitze im Café und verbinde mich mit einem Netzwerk namens Martin Router King. Und was soll ich sagen? I have a stream.
Martin Router King. Also Leute, wenn ihr euer WLAN umbenennt, denkt an die Nachbarn, die mitlesen. Aber manche Sachen können ja schon ganz lustig sein. Ne? Kreatives, was? Wie heißt dein WLAN? Hast du kreative?
Ich darf es gar nicht sagen. Ich habe keins.
Bitte?
Jetzt ist Stille.
Stille. Ganze Redaktion. Der Klavierspieler im Hintergrund hört auf, Klavier zu spielen. Stille im Raum. Weißt du, wie meine WLANs immer heißen? Die heißen immer so wie die Straße meines vorherigen Wohnsitzes. Ich bin ja viel umgezogen in den letzten Jahren und momentan heißt es Bernhard.
Okay. Du hast in der Bernhardstraße gewohnt.
Ich habe in einer Bernhardstraße gewohnt.
Guck mal.
Heißt auch, hieß mal Kobold, weil ich in einer Koboldstraße gewohnt
habe. Ich habe aber demnächst bald WLAN tatsächlich.
Oh, schön.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn Rockmusiker ihre Tournee absagen müssen, dann doch eigentlich eher wegen Drogenentzug oder wegen einem Alkoholzusammenbruch oder so. AC/DC-Sänger Brian Johnson, der soll den Rest der Tournee absagen, weil er sonst taub wird. Seine Ärzte raten ihm das, wenn er sein Restgehör nicht verlieren will. Die Band, die folgt diesem Rat. Schluss mit Tourneestress und Schluss mit lauter Rockmusik für ihn. Die 10 restlichen Konzerte, die werden verschoben. Möglicherweise wird dann später ein Gastsänger dabei sein, weil eigentlich soll Brian Johnson tatsächlich nie wieder auf eine Konzertbühne. Bernhard Richter ist Hals-Nasen-Ohrenarzt und Professor an der Freiburger Uniklinik, dort verantwortlich für die Musikmedizin oder Musikermedizin. Herr Richter, wenn Musiker von Beethoven bis Brian Johnson taub werden, was passiert da im Ohr?
Also das Ohr ist ja in drei Teilen aufgebaut. Man hat das äußere Ohr, was man von außen sieht, also im Wesentlichen die Ohrmuschel, den Gehörgang. Dann gibt es das Mittelohr, das sind die Gehörknöchelchen drin und das Trommelfell. Und dann gibt es das Innenohr. Und wenn es tatsächlich zu einer Art Taubung kommt, dann ist das Innenohr betroffen. Und in dem Innenohr sind so feine Haarzellen, sagt man dazu, also Sinneszellen, die den Schall aufnehmen und von mechanischer Energie in elektrische Energie umwandeln und dann diese elektrische Energie über die Nerven zum Gehirn leiten und wir dort dann die Höreindrücke verarbeiten und wahrnehmen können. Wenn jetzt jemand tatsächlich ertaubt, dann ist meistens das Innenohr betroffen. Das heißt, das sind dann diese Haarzellen geschädigt und die sind auch für immer geschädigt. Also wir Ärzte sagen dazu irreversibel, also man kann das dann nicht wieder heilen.
Werden die einfach hart, unflexibel oder verstopft da was?
Also die Haarzellen selbst, die haben einen sehr interessanten Aufbau. Die können sich selbst zusammenziehen und haben oben so ganz feine Härchen tatsächlich oben auf ihrer am Kopf der Zelle. Und diese Zellen werden insgesamt geschädigt. Die Härchen knicken dann auch ab. Das kann man fast vergleichen mit einem Haar, was bei einer Glatze langsam abknickt, ja, und dann kaputt ist. Und wenn da was weg ist, dann wächst es auch nicht mehr nach.
Wir gehen ja alle gerne mal auf Konzerte, ne? Stehen in der ersten Reihe vorne, jubeln mit. Wie groß ist da die Gefahr als Zuschauer, dass wir auch ertauben?
Also eigentlich sehr gering. Man muss ja auch noch bei den Musikern jetzt überlegen, ob das wirklich durch die laute Musik gekommen ist. Sie hatten vorher Beethoven angesprochen. Das hat wahrscheinlich mit lauter Musik gar nichts zu tun gehabt, dessen Erkrankung, obwohl man auch davon ausgeht, dass er eine Innenohrtaubheit am Ende seines Lebens gehabt hat. Aber da kann vielleicht auch eine andere Erkrankung, die auch mit dem Mittelohr und dem Innenohr zusammenhängt, eine sogenannte Otosklerose, eine Rolle gespielt haben. Und bei Brian Johnson wissen wir jetzt gar nicht, warum er letztendlich jetzt seine Schwierigkeit hat. Ob das durch die laute Musik, was man natürlich jetzt gleich denken könnte, kommt, oder ob er zum Beispiel eine andere Form von Schwierigkeit hat, die auch das Innenohr letztendlich kaputt macht. Also das ist noch gar nicht gesagt. Wir kennen ja auch zum Beispiel einen Hörsturz, ja, eine plötzliche, meist einseitig auftretende Hörstörung. Man sagt dann häufig, Stress spielt einen Faktor. Wenn man sich die Videos auf YouTube anschaut, die von AC/DC sehr gut zu sehen sind. Das ist ja auch ein sehr stressreicher Job, die schwitzen und sind da also nicht nur jetzt durch lauten Lärm gefährdet. Aber klar ist natürlich auch, das ist eine der Rockbands, die sehr laut ist. Das schreiben sie auch auf ihre Fahnen. Es ist also durchaus auch denkbar, dass er eine durch Lärm verursachte Schwierigkeit hat.
Was ist denn mit dem Tinnitus? Das kenne ich ja auch von Konzerten, dass es danach piept.
Also Tinnitus ist ja ein ganz anderes Thema nochmal zusätzlich. Das sind diese Ohrgeräusche, also Fiepen oder Brummen oder alles Mögliche im Ohr. Das kann auch mit einer Innenohrschwierigkeit einhergehen, auch mit einer durch Lärm verursachten Innenohrschwierigkeit. Aber nicht nur. Tinnitus gibt es aus ganz verschiedenen anderen Gründen. Das hat direkt mit Lärm erstmal nichts zu tun.
Spielt es eigentlich irgendeine Rolle, wie nah ich an den Lautsprechern stehe? Weil so gerade Rockfans oder auch Rockmusiker, die stehen auf der Bühne vor diesen riesigen Marshall-Verstärkern.
Ja, also das spielt eine ganz große Rolle. Überhaupt bei Lärm insgesamt spielt der Abstand zur Lärmquelle eine riesige Rolle. Also je näher ich dran bin, umso schädlicher ist es letztendlich. Das ist ganz klar. In die Energieberechnung, ohne jetzt zu sehr in die Formeln hier im Radio gehen zu wollen, das müsste man ja anzeichnen an der Tafel, geht das Quadrat des Abstandes, sagt man immer dazu, also in die Formel mit ein. Das heißt, das ist eine Funktion, die ist nicht linear, sondern exponentiell. Das heißt, wenn man näher an den Verstärkern ist, ist es um ein Vielfaches schädlicher, als wenn man deutlich weiter weg ist. Heutzutage, wenn Sie mal genau schauen in den Videos, sieht man jedoch, dass diese Musiker meistens ein sogenanntes In-Ear-Monitoring haben. Das heißt, die haben so kleine Stöpsel im Ohr, wo ihnen auch der Sound zugemischt wird, aber gleichzeitig ist es auch eine Schalldämmung. Eigentlich schützen die sich heute ganz gut. Also nur direkt durch den Lärm kann ich mir das eigentlich jetzt bei diesem Brian Johnson nicht vorstellen.
Hals-Nasen-Ohrenarzt Bernhard Richter. Und ich möchte festhalten, Sie haben AC/DC als Lärm bezeichnet.
Nein, das ist so nicht wahr. Musik kann überhaupt Lärm sein, wenn sie laut genug gespielt oder gehört wird.
Dankeschön. Dann spielen wir eine Ballade, oder? Ja. Ballad of Hugo Chavez von Akerls. Wobei, es ist keine wirkliche Ballade. Es ist dann doch laut. Ihr könnt das Radio laut machen gerne. Das war die Redaktionskonferenz. Am Mikrofon Ralf Günther. Euch einen schönen selbigen. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.